Ich habe dem, was ich am Freitag und dann nochmal, ich glaube, es war am Mittwoch, ich kann mich nicht mehr richtig erinnern, aber auf jeden Fall habe ich dem nichts mehr hinzuzufügen. Wir haben alles gesagt, was wir zu dem Thema sagen möchten.
Sage ich herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz, liebe Kolleginnen und Kollegen und auch unseren Gästen, Regierungssprecher Steffen Seibert sowie den Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Es gab heute außergewöhnlich an einem Freitag ein Kabinett, was dem Programm der Woche geschuldet ist. Und Herr Seibert hat uns dazu was mitgebracht. Sie haben das.
Ja. Liebe Hörer, hier sind Thilo
und Tyler.
Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung.
Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst.
Aber wie ihr uns unterstützen könnt
oder sogar Produzenten werdet,
erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung.
Und jetzt geht's weiter.
Über zwei Themen in diesem Kabinett will ich Sie insbesondere informieren. Das eine ist der Entwurf eines Gesetzes zur Förderung des elektronischen Identitätsnachweises. Sie wissen, wer im Internet unterwegs ist, hat das Bedürfnis, die auf die Identität des jeweiligen Kommunikationspartners ganz vertrauen zu können. Und dazu dient der elektronische Identitätsnachweis, der ermöglicht Bürgerinnen und Bürgern, aber natürlich auch Unternehmen und Behörden, sich gegenüber ihrem jeweiligen Kommunikationspartner im Netz sicher ausweisen zu können. Sie wissen, wer einen neuen Personalausweis hat, der hat einen Personalausweis, der online weit mehr Nutzen hätte, als die allermeisten von uns derzeit anwenden. Mit diesem Gesetz heute soll also die Nutzung des neuen Personalausweises erweitert werden, ebenso auch die Anwendungen. Und damit setzen wir ein Element des Regierungsprogrammes Digitale Verwaltung 2020 um. Die elektronische Online-Ausweisfunktion soll vor allem stärker in der Verwaltung genutzt werden. So sieht es auch der Koalitionsvertrag vor, der ein Kapitel moderne Verwaltung hat, in dem er den weiteren Ausbau des sogenannten E-Government vorschreibt. Aber Bürgerinnen und Bürger können dann ihren Ausweis auch gegenüber privaten Unternehmen, Banken, Versicherungen etwa einsetzen und damit den elektronischen Identitätsnachweis erfolgreich führen. Das andere Thema, über das ich Sie informieren wollte, allerdings in absoluter Kürze, weil die zuständige Integrationsbeauftragte Frau Özus bereits ausführlicher Auskunft gegeben hat dazu. Sie hat heute dem Kabinett den 11. Bericht der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration vorgelegt mit dem Titel Teilhabe, Chancengleichheit und Rechtsentwicklung in der Einwanderungsgesellschaft Deutschland. Wir stehen ja gemeinsam vor der Herausforderung, allen Menschen in diesem Land, egal welcher Herkunft, gleiche Teilhabechancen zu gewähren, in der Schule, bei der Ausbildung, am Arbeitsmarkt, im Gesundheitswesen beispielsweise. Und so gesehen sind Integration und Teilhabe wichtig für die Zukunft aller 82 Millionen Menschen in unserem Land. Daran anknüpfend, an diesen Grundgedanken, diese gemeinsam empfundene Herausforderung, beschreibt und bewertet der Text die Fortschritte, die in den vergangenen 2 Jahren auf diesen Gebieten erzielt worden sind. Aber er zeigt auch auf, wo nach Einschätzung der Integrationsbeauftragten Ansätze für weitere Verbesserungen bestehen. Wie gesagt, die Details hat Frau Özus Ihnen bereits vorgetragen. Das war's aus dem Kabinett.
Vielen Dank, Herr Seibert. Gibt es dazu Fragen? Bitte schön, Herr Jung.
Herr Plate, zum Ausweis. Können Sie uns Ihre Einschätzung zur Akzeptanz dieses neuen Ausweis, der jetzt schon ein paar Jahre im Umlauf ist, Ihre Einschätzung geben?
Ja, gerne. Der Ausweis als solcher erfährt natürlich eine hohe Akzeptanz. Es gibt ja jetzt auch nicht in dem Sinne eine Wahl sozusagen, sich einer anderen Art von Personalausweises zu bedienen sozusagen. Es sind circa so, ja, 45 Millionen dieser neuen, wenn man das noch so nennen will, Personalausweise ausgegeben worden bislang. Wenn Sie meinen, die Akzeptanz der EID-Funktion, also sich damit auszuweisen, da gibt es nur Schätzungen, bei wie vielen das ungefähr eingeschaltet ist. Wir gehen so ganz grob von etwa einem Drittel dieser 45 Millionen Ausweise aus. Es ist aber so, dass das noch nicht so viel Verwendung findet in der Praxis, wie auch wir uns das natürlich gewünscht hätten und weiter wünschen. Wir hoffen, dass auch jetzt das Gesetz, was heute im Kabinett gewesen ist, dort vielleicht einen weiteren Qualitätssprung verursachen kann, dass dann mehr bei mehr Personen diese Ausweisfunktion eingeschaltet ist und es dann auch zu mehr Nutzungen kommen kann. Es gibt schon eine ganze Reihe von Anwendungen, wofür man das nutzen kann. Die habe ich jetzt nicht alle im Einzelnen im Kopf, aber kann man sehr schön auf der Seite www.personalausweisportal.de sich anschauen. Natürlich würden wir begrüßen, wenn auch noch mehr Anwendungen es geben würde. Das ist immer noch nicht absolut flächendeckend für alle Anwendungsgebiete, in denen wir uns das sehr gut vorstellen könnten. Es ist ein erheblicher Sicherheitsgewinn und sicherer und einfacher als viele andere Identifikationsverfahren, die eine vergleichbare Sicherheit im Cyberraum bieten. Aber in der Tat, wir würden uns da noch einen erheblichen Sprung in Sachen Akzeptanz dieser Funktion wünschen.
Können Sie konkretisieren, welche Anwendungsbereiche Sie sich wünschen?
Nein, ehrlich gesagt nicht, weil das aber auch sozusagen nicht, aus meiner Sicht jedenfalls nicht Aufgabe des Bundesinnenministeriums ist, zu sagen, in welchen Bereichen wir uns das wünschen. Denn es ist im Prinzip ein staatliches Angebot für Identifikation im Online-Raum, die relativ bequem und zugleich sicher ist. Das bietet sich natürlich in ganz vielen, auch wirtschaftlichen Bereichen, aber auch im Bereich der staatlichen Verwaltung, im landes- und kommunalen Bereich an. Ich möchte da ehrlich gesagt keine Eingrenzung vornehmen, weil das grundsätzlich sicher für ganz, ganz viele Dinge in Betracht kommt und nützlich wäre.
Gibt es weitere Fragen zu diesem Gesetz oder zu dem anderen Kabinettspunkt? Schön.
Sie hatten uns gesagt, dass Sie insbesondere über zwei Themen uns berichten wollten. Über welche Themen wollten Sie uns insbesondere nicht berichten? Was wurde noch im Kabinett besprochen?
Ich berichte Ihnen immer über die Themen, und das waren heute zwei, die im Kabinett nach Aussprache beschlossen werden. Es gibt dann immer noch Themen, jeden Mittwoch, heute auch am Freitag, die ohne Aussprache beschlossen werden, die ich Ihnen hier in der Regel erspare, weil wir sonst sehr ausführliche Sitzungen haben müssten.
Herr Wonka.
Herr Seibert, können Sie mir helfen? Wer in der Bundesregierung ist denn beauftragt, den CDU-Beschluss zur Aufkündigung der doppelten Staatsbürgerschaftsoption jetzt umzusetzen?
Ging das noch, Entschuldigung, ich habe Sie vergessen. Ging das noch zu dem Thema Personalausweis? Okay, dann machen wir es jetzt so. Bitte schön, Entschuldigung.
Soll ich die Frage?
Ja, ich dachte, es ging noch um Personalausweis. Ich habe
also, ein bisschen gehudelt. Herr Wonka, die Bundesregierung plant derzeit nicht, das Staatsangehörigkeitsrecht zu ändern. Das ist alles, was ich Ihnen dazu sagen kann. Und Sie spielen an auf Äußerungen auf dem CDU-Parteitag, für den ich allerdings als Regierungssprecher hier nicht zuständig bin.
Zusatz, Herr Wonka.
Weil Sie sagten, derzeit nicht. Heißt das derzeit
diese
Ende der Legislaturperiode, also diese Bundesregierung?
Diese Bundesregierung plant nicht, das Staatsangehörigkeitsrecht zu ändern. Sie hat es in dieser Legislaturperiode geändert, Ende 2014. Das war eine Änderung, die aus einem gemeinsamen Vorhaben im Koalitionsvertrag hervorging. Und eine weitere Änderung kann ich Ihnen hier nicht ankündigen.
Gibt es weitere Fragen zum Thema Staatsangehörigkeit? Dann Herr Schuser.
Herr Seibert, eine Frage zum Kabinett. Da hätte eigentlich heute auf der Tagesordnung stehen sollen, das Grundgesetzpaket zur Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen stand noch nicht drauf. Wie sieht da der weitere Zeitplan aus? Vielleicht könnten Sie uns da einrichten.
Ja, manche von Ihnen werden das ja mitbekommen haben. Es hat nach einer sehr vielstündigen Beratung der Bundeskanzlerin und diverser Minister mit den Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten gestern eine Einigung gegeben. Die Bundeskanzlerin hat sie in der nächtlichen Pressekonferenz als einen Riesenschritt im Sinne unserer gemeinsamen gesamtstaatlichen Verantwortung bezeichnet, also eine Einigung auf eine Neuordnung des Finanzausgleichs der Bund-Länder-Finanzbeziehungen. Es wurden gleichzeitig wichtige Entscheidungen zur Verbesserung der Aufgabenwahrnehmung im Bundesstaat getroffen. Und damit ist nun der Weg frei, die Beschlüsse vom 14. Oktober 2016 über die Reform der Bund-Länder-Beziehungen tatsächlich zügig umzusetzen. Die einzelnen Punkte kennen Sie, die da angesprochen wurden. Die Einigung ist gestern am sehr späten Abend, genau gesagt um genau 0 Uhr 0, erfolgt. Das war, zu dem Zeitpunkt ging die Konferenz zu Ende. Nun müssen die Ergebnisse noch technisch in die Gesetzentwürfe eingearbeitet werden. Sie wissen, es geht da um Grundgesetzänderungen, unter anderem, dass verlangt natürlich auch die entsprechende Sorgfalt, aber die Bundesregierung beabsichtigt, die beiden Gesetzentwürfe in der nächsten Woche im Kabinett zu beschließen.
Dann geht's weiter mit Frau Marschall, Herrn Siebert, Herrn Leifert und Herrn Heller. Und Frau Marschall ist die Nächste.
Herr Seibert, bekommen wir denn vom Kanzleramt noch detailliertere Informationen, also Zettel über die Beschlüsse oder dass wir eben da etwas genauer darüber berichten können? Das wäre meine erste Frage. Und meine zweite Frage wäre speziell zu dieser Bundesinfrastrukturgesellschaft. Vielleicht können Sie da auch hier schon sagen, wie genau der Passus sein wird, der da ins Grundgesetz reingeschrieben wird.
Den exakten Passus habe ich jetzt nicht hier. Wenn die Texte, wie ich es gerade gesagt habe, wirklich auch noch technisch bearbeitet sind, dann wird sicherlich die Einigung von gestern Abend auch noch an Sie herausgegeben.
Okay. Wissen Sie, um wie viel Uhr das sein könnte heute?
Nein, kann ich nicht sagen. Ich kann mich gern nach der Pressekonferenz noch mal erkundigen.
Okay. Herr Siebert.
Frau von Thiesenhausen, vielleicht könnten Sie noch mal aus Sicht Ihres Hauses, die ja diese Infrastrukturgesellschaftsfrage besonders vorangetrieben hat, noch mal erläutern, was der Sinn dieser Gesellschaft ist, wie man das sozusagen künftig im Autobahnbau vorgehen will, was die jetzt bevorstehende Grundgesetzänderung da eigentlich für praktische Konsequenzen hat.
Ich glaube, von der Zuständigkeit ist beim Thema Verkehr noch ein anderes Ministerium stärker betroffen, nämlich das Verkehrsministerium. Und zur genauen praktischen Umsetzung würde ich die Kollegen doch einfach mal bitten, ihre Pläne zu skizzieren. Ich will vielleicht noch mal einordnend sagen, wir hatten ja auf Regierungsebene eine Verständigung über die grundsätzliche Ausrichtung der Verkehrsinfrastrukturgesellschaft schon vor einiger Zeit. Und daran hat sich jetzt auch in den letzten Tagen, trotz Medienberichten, die da manchmal, wie ich fand, etwas irreführend waren, auch nichts geändert. Insofern gibt es da jetzt auch keine grundsätzlichen neuen Stände in den letzten Tagen. Aber die Kollegen vom BMVI können das sicher erklären.
Also im Detail werden die Prozesse der Infrastrukturgesellschaft natürlich noch erarbeitet. Dazu wird es noch ein Einzelgesetz geben. Nachdem die Grundgesetzänderung durch ist, also ein Einzelgesetz vom BMVI wird erarbeitet. Grundsätzlich kann ich im Moment nur sagen, dass es darum geht, die Prozesse zu optimieren, damit die Mittelverwendung in ganz Deutschland auch sichergestellt wird. Und wir haben dabei natürlich auch das Bundesnetz komplett im Blick und wollen, dass die Infrastruktur besser finanziert wird.
Wenn ich da jetzt noch mal nachfragen darf, ist jetzt abgesehen davon, dass man sich im Grundsatz ja offensichtlich einig war, war man sich ja in entscheidenden Details nicht einig, insbesondere in der Frage, ob sozusagen eine Privatisierung der Bundesautobahnen oder des Bundesautobahnbaus möglich ist oder nicht. Jetzt sozusagen meine Frage ist, wer baut denn jetzt dann künftig Autobahn sozusagen? Ist das dann diese Gesellschaft? Ist das irgendwie eine Tochter dieser Gesellschaft? Sozusagen, kann man da privates Kapital daran beteiligen oder ist jetzt durch die getroffene Regelung so etwas ausgeschlossen?
Also, ich würde die Frage übernehmen. Und zwar ist ja auch Ressortthema. Die Überlegungen des BMVI zielen vor allem darauf ab, die Aufgaben planen, bauen, betreiben, erhalten, managen, finanzieren, in die Bundesgesellschaft eben zusammenzuführen. Das bedeutet, dass diese Lebenszykluselemente des Planens, Bauens und so weiter, wie ich es gerade skizziert habe, für eine Bundesfernstraße oder eine Autobahn dann eben künftig aus einer Hand verantwortlich ausgeführt werden. Also das heißt, diese Gesellschaft, diese Infrastrukturgesellschaft soll die Möglichkeit haben, für einzelne Projekte auch ÖPP-Verträge zu vergeben und auch Investoren daran zu beteiligen, wie es ja jetzt auch schon üblich ist. Das heißt, mehr gibt es dazu im Moment nicht zu sagen.
Dann geht's mit Herrn Leifert weiter.
Herr Seibert, die Einigung bei diesem Thema ist ja am 14. Oktober auch schon mal begrüßt worden und mit ähnlich großen Worten bedacht worden, auch von der Bundeskanzlerin als einen Riesenschritt. Was hat sich denn jetzt verändert? Also was haben Sie jetzt noch besser erreicht, was am 14. Oktober noch nicht erreicht war, obwohl es schon so aussah, als hätte man es erreicht?
Der 14. Oktober war der Tag, an dem die politische Grundsatzeinigung über all diese Themen erzielt wurde. Und seitdem haben alle Seiten daran gearbeitet, die tatsächlich auch umzusetzen, was zum Beispiel ganz konkret die Änderung von Grundgesetzartikeln hieß. Und das musste man natürlich, da musste man sich auf Formulierungen einigen. Also wir haben eine politische Grundsatzeinigung und wir haben nun die Umsetzung so, dass jetzt daraus auch technisch und rechtlich völlig unangreifbar Gesetzentwürfe gemacht werden.
Aber es hieß heute Nacht, es seien immer noch einige Fragen offen. Also besteht die Gefahr, dass wir das gleiche erleben wie nach dem 14. Oktober, dass es trotzdem noch keine Einigung geben könnte, weil diese offenen Fragen nicht einstimmig geklärt werden?
Also, es gibt im Zusammenhang mit den Beschlüssen über die Bund-Länder-Finanzbeziehung sollen ja auch die geplanten Änderungen des Unterhaltsvorschussgesetzes beispielsweise auf den Weg gebracht werden. Und da gibt es noch Klärungsbedarf im Hinblick auf Inkrafttreten, Kostentragung, Verwaltungsvereinfachung und so weiter. Es gibt auch bei diesem Thema das ganz klare Festhalten an dem gemeinsam erzielten politischen, an der Grundübereinkunft vom Oktober, nämlich dass wir die Bezugsdauer für den Unterhaltsvorschuss ausweiten wollen und die Altersgrenze anheben wollen. Und nun ist das, wie gesagt, an einzelnen Punkten muss noch gearbeitet werden, aber es wird gearbeitet von allen Seiten oder von beiden Seiten, Bund und Ländern, in dem Geist, dass wir auch da die Einigung natürlich erzielen wollen.
So, jetzt geht's noch zu dem Thema weiter mit Herrn Heller, Herrn Röser, Herrn Jung und Herrn Ronka. Herr Heller.
Unterhaltsvorschuss, da möchte ich anknüpfen. So man sich inhaltlich zu den noch offenen Punkten bei diesem Thema nicht einig, wäre damit gefährdet, dass das gesamte Gesetzespaket am kommenden Mittwoch ins Kabinett kommt. Oder ginge das auch im Zweifelsfalle bei Ausklammerung dieses Themas? Und zum Zweiten, Sie sprachen immer von technischen Arbeiten, die da noch zu erledigen seien. Gibt es denn unter diesen technischen Details möglicherweise noch inhaltliche Fragen von Gewicht? Ich erinnere mich, dass man auch schon Einigungen erzielt hat und danach zum Beispiel Finanzierungsfragen noch offen geblieben sind bei anderen Themen. Das heißt, ganz konkret gefragt, sind denn alle Finanzierungsfragen in Verbindung mit dem Gesetzespaket, jetzt mal Unterhaltsvorschuss außen vor gelassen, so klar, dass da keine Gefahr mehr besteht, dass der kommende Mittwoch in Gefahr gerät?
Also nochmal zum Unterhaltsvorschussgesetz. Da gibt es noch einige Dinge in ihrer Feinheit zu klären, wie die Bundeskanzlerin es gestern Nacht auch gesagt hat. Und daran arbeiten wir jetzt. Aber aufgrund Lage der breiten Übereinstimmung, dass dieses Gesetz im Zusammenhang mit dem Bund-Länder-Finanzausgleich auf den Weg gebracht werden soll. Also wir arbeiten im Sinne des Gelingens.
Vielleicht kann ich an der Stelle ergänzen. Sie sprachen ja an oder fragten, ob es eine Verquickung zum Kabinettstermin nächste Woche gibt. Das müssen Sie unabhängig voneinander sehen. Man hat sich vereinbart, dieses Thema Unterhaltsvorschuss noch näher zu beraten. Aber da wir ja bereits ein Kabinettsbeschluss auf Bundesebene zu dem Thema haben, sind das hier zwei getrennte Verfahren. Das heißt, wir werden am Mittwoch mit diesem großen Restgesamtpaket von Grundgesetzänderungen und einzelgesetzlichen Änderungen ins Kabinett gehen können. Und diese Detailabsprachen zum Thema Unterhaltsvorschuss es ist vereinbart, die bis zur ersten Lesung des Gesetzentwurfs im Bundestag abzuschließen. Das sind ja dann zwei Phasen.
Aber ich verstehe das richtig. Der einzige inhaltlich noch gewichtige Punkt, der der Klärung bedarf, ist der Unterhaltsvorschuss. Alles andere sind in der Tat technische und nicht irgendwelche inhaltlich gewichtige Fragen. Richtig?
Also mein Verständnis ist das.
Mein Verständnis ist das auch, wo genau Sie die Grenze ziehen zwischen einer technischen Frage und einer inhaltlichen. Das, glaube ich, können wir jetzt hier nicht ausdiskutieren, aber so verstehe ich es auch.
Herr Röser.
Herr Seibert, noch eine Frage. Begleitgesetz zur Infrastrukturgesellschaft kommt das nächste Woche auch ins Kabinett. Und die zweite Frage betrifft das Die Arbeit, die Stellung der Arbeitnehmer in der Infrastrukturgesellschaft, da haben sich die Ländervertreter ja gestern Abend recht zufrieden geäußert. Können Sie im Einzelnen erläutern, welche Zusagen da gemacht worden sind?
Ich würde auch da die Kollegin aus dem Ressort bitten.
Könnten Sie die Frage bitte noch einmal wiederholen?
kommt das Begleitgesetz zur Infrastrukturgesellschaft nächste Woche Mittwoch auch ins Kabinett? Erste Frage. Zweite Frage. Können Sie die Zusagen für die Mitarbeiter, die von dem Personalübergang in die Infrastrukturgesellschaft betroffen werden, mal erläutern?
Also zu der ersten Frage hatte ich mich, glaube ich, schon vorhin einmal geäußert. Und zwar wird ja erst diese Grundgesetzänderung ins Kabinett gehen, beziehungsweise mit dem Bund-Länder-Finanzpaket noch einmal verabschiedet. Zur Tagesordnung würde ich an den Regierungssprecher verweisen. Darüber hinaus, nach der Grundgesetzänderung wird natürlich das Einzelgesetz dann erarbeitet. Also das heißt, ein Schritt nach dem anderen.
Zusagen für Arbeitnehmer?
Zu einzelnen Details bezüglich der Bundesgesellschaft, die hier geplant ist, beziehungsweise der Infrastrukturgesellschaft, kann ich jetzt keine Details geben. Kann ich noch nicht sagen.
Dann geht es mit Herrn Junge weiter.
Frau Friedrich, gegebenenfalls Frau Thiesenhausen, mit welchen Versprechen locken Sie denn die privaten Geldgeber für diese Infrastrukturgesellschaft? Also warum sollten Pensionsfonds oder Versicherungen oder wer auch immer da investieren? Versprechen Sie den Profite?
Also, Entschuldigung, das ist eine Frage zur Ausgestaltung ÖPP. Das müsste das Fachministerium bitte beantworten.
Also grundsätzlich geht es bei der Infrastrukturgesellschaft ja darum, dass eine Privatisierung der Bundesfernstraßen nicht vorgesehen ist. Also das heißt, die Infrastruktur bleibt in der Hand des Bundes. Und darüber hinaus habe ich dem nichts hinzuzufügen.
Ja, aber Sie wollen ja privates Geld auch bekommen, ÖPP oder was auch immer. Warum sollten private Geldgeber da Geld reinstecken?
Ich verstehe die Frage nicht ganz.
Nein, dann versteht die Gesellschaft nicht, was Sie da machen wollen.
Also die Gesellschaft wird ja jetzt, also die Ausgestaltung der Gesellschaft wird jetzt erarbeitet. Also das heißt, darüber hinaus kann ich Ihnen keine Details dazu geben, wie sie arbeitet, wie sie aufgestellt ist und so weiter. Das sind alles Sachen, die wir Ihnen zu einem späteren Zeitpunkt nennen können.
Herr Wonka.
Herr Seibert, nur, dass ich das nicht missverstehe. Es gibt die Stichwort Unterhaltsvorschussgesetz und mögliches Veto von Ministerpräsidenten gegen die Gesamtvereinbarung. Es hat jeder Ministerpräsident versichert, dass das Unterhaltsvorschussgesetz unabhängig von der Gesetzbarmachung des Gesamtpaketes über die Bühne geht. Habe ich das so richtig verstanden? Oder gibt es noch ein drohendes Veto von Ministerpräsidenten in dieser Frage?
Es gibt die grundsätzliche Einigung, dass man bei diesem Thema, das von allen als wichtig und sinnvoll erkannt wird, auch umsetzen will, was man im Oktober miteinander beschlossen hat. In der Umsetzung stellen sich jetzt noch Fragen, die Verwaltung betreffen, die Kosten betreffen, die den Zeitpunkt des Inkrafttretens betreffen. Diese Fragen müssen geklärt werden, sollen zügig ausgeräumt werden. Aber das Ganze findet auf der gemeinsamen Überzeugung statt, dass man da vorankommen will und dass man das schaffen will.
Das heißt, das Neue von gestern ist unter anderem auch, dass kein einziger Ministerpräsident das Gesamt versichert hat, er werde das Gesamtpaket aufhalten, wenn Herr Schäuble beispielsweise nicht mehr Geld in den Unterhaltsvorschuss reingibt. So wie es zu dem gestrigen Treffen war, weil Sie haben von der grundsätzlichen Einigung gesprochen. Ja. Ein Jurist, wenn grundsätzlich sagt, meint, es gibt eine Unmenge von Ausnahmeregelungen und von Sonderfällen.
Und ich meinte damit, dass es über einzelne offene Fragen im Zusammenhang mit dem Unterhaltsvorschussgesetz eben noch keine Klärung gibt und dass diese Klärung herbeigeführt werden muss. Und was die Ministerpräsidenten betrifft, Sie haben ja vielleicht die Pressekonferenz gestern Nacht verfolgt oder haben Sie vielleicht nachgelesen, da haben sich zwei Ministerpräsidenten stellvertretend für die beiden Seiten geäußert und dem habe ich nichts hinzuzufügen.
Frau Marktmeier.
Ja, ich möchte auch noch mal leider noch einmal kurz nach dem Unterhaltsvorschuss fragen. Wenn man jetzt an die Alleinerziehenden mal kurz denkt, was sagt man denen denn jetzt? Das kommt 2017 oder ist Teil dieses möglichen Kompromisspakets, was auch immer, dass die Umsetzung dieser Auszahlung vielleicht erst 2020 erfolgt, weil ja auch das ganze andere Paket erst ab 2020 wirkt. Da würde ich gerne Frau Thiesenhausen und Herr Seibert fragen.
Und ich gebe an das betroffene Ministerium weiter.
Entschuldigung, Frau Marktmeier, wir hatten hier gerade einen Wechsel. Sie wollten wissen, was wir den Alleinerziehenden sagen?
Nee, was ich Ihnen sagen könnte, wenn ich das jetzt aufschreiben muss. Also, es ist mir zu schwammig. Sie sagen, man hat sich darauf verständigt, dass das zusammen mit dem Paket verabschiedet wird oder kommt in irgendeiner Form. Aber dieser Bund-Länder-Finanzausgleich kommt ja erst 2020.
Also, es gibt einen Kabinettsbeschluss und es gibt einen Beschluss der NPK. Und darauf wurde sich verständigt, darin steht nicht, dass der Unterhaltsvorschuss 2020 kommt. Klar ist aber auch, dass wir ohne die Länder und die Kommunen den Unterhaltsvorschuss nicht umgesetzt bekommen. Und insofern werden wir jetzt nächste Woche das in Angriff nehmen, dass wir hier an dem Punkt, den Herr Seibert eben gerade schon angeführt hat, eine Einigung herstellen, um dann so schnell wie möglich zu einer guten Lösung im Interesse der Alleinerziehenden und ihrer Kinder zu kommen.
So, wollen wir das Thema Unterhaltsvorschuss jetzt nochmal bündeln, dann haben wir das zusammen. Frau Müller-Thum. Moment, da geht's weiter.
Ja, und Herr Leifert war auch dazu, auch ja?
Ja, ich habe, genau, ist mein Fehler. Ich habe gab schon kleine Hilfestellung aus dem Büro. Danke.
Ja, Herr Seibert, die Familienministerin geht ja offensichtlich davon aus, dass es ein ganz klares Jungtim gibt. Das Bund-Länder-Finanzpaket kommt nur in die parlamentarischen Beratungen, wenn auch das UVG drin ist. Ist es auch Ihr Verständnis?
Im Zusammenhang mit den Beschlüssen über die Bund-Länder-Finanzbeziehungen sollen auch die geplanten Änderungen beim Unterhaltsvorschussgesetz auf den Weg gebracht werden. Es gibt noch einzelne Punkte zu klären. Da konnte gestern keine endgültige Einigung erzielt werden, was auch daran lag, dass die anderen Themen, also die Bund-Länder-Finanzthemen, einen sehr breiten Raum der gestrigen Debatte, die ja ohnehin schon bis Mitternacht dauerte, einnahmen. Deswegen hat man jetzt zwischen Bund und Ländern eine Arbeitsgruppe eingesetzt. Und die wird möglichst bald eine Lösung finden.
Ja, das verstehe ich. Aber sollen ist ja die eine Sache. Also ist das ein Jungtim? Ohne UVG gibt es kein Bund-Länder-Finanzausgleichsgesetz im Bundestag.
Ich habe Ihnen das jetzt so beschrieben, wie ich es Ihnen zu beschreiben habe. Sie haben gestern auch möglicherweise die Äußerungen von Ministerpräsident Sellering gehört. Das alles nachzulesen, das ist das gemeinsame Verständnis.
Dann, Frau Marschall, das geht auch zu dem Thema.
Also geht zu Bund-Länder.
Ja, ich glaube, weil das greift dann ja mit Jungtim dann wieder ineinander. Also bitte.
Ich wollte die 3,5 Milliarden für finanzschwache Kommunen nochmal ansprechen. Frau von Thiesenhausen, können Sie uns vielleicht sagen, wie stark der Bund jetzt mitbestimmen darf, wo das Geld eingesetzt wird, diese 3,5 Milliarden, beziehungsweise inwiefern er da überprüfen kann, dass es wirklich für die Zwecke verwendet wurde, die es sollte?
Ich glaube, da gehen zwei Themenbereiche leicht durcheinander. Wir haben schon auf den Weg gebracht eine Aufstockung des Kommunalinvestitionsfonds, dass Kommunen, finanzschwache Kommunen eben auch aus diesem Fonds Mittel für Sanierung, Bau von Schulinfrastruktur nutzen können. Das ist ein Thema. Im großen Kontext Bund-Länder-Finanzbeziehungen hat es auch, da haben wir aber auch schon drüber berichtet, einige Veränderungen gegeben, was die Kontrollbefugnisse des Bundes und auch des Bundesrechnungshofes angeht, wenn Bundesgeld in den Ländern verwendet wird. Das ist aber, finde ich, muss man separat betrachten. Das eine ist eher grundsätzlicherer Natur, das andere ist ganz gezielt. Jetzt sind Mittel zur Förderung und insbesondere zur Hilfe in finanzschwachen Kommunen in der Schulinfrastruktur.
Und da auf, in Bezug auf diese 3,5 Milliarden gibt es keine Veränderungen, was der Bund jetzt noch an...
Wir haben ja bereits diesen Kommunalinvestitionsförderungsfonds, der wird aufgestockt. Da gibt es jetzt keine strukturellen Neuausrichtungen. Das Geld geht in den Fonds, der Fonds besteht. Diese Maßnahmen funktionieren so, wie man sie auch vorher kannte.
Dann gibt es mit Frau von Mallenkott weiter.
Betrifft auch Bund-Länder-Finanzen. Mich würde interessieren, welche weiteren Kompetenzen ganz genau der Bund im Bereich Bildung haben wird oder könnte. Landkreise sagen uns, dass ja wohl auch auf Inhalte Einfluss genommen werden könnte. Vielleicht will das... Wer fühlt sich bei dieser Frage angesprochen? Herr Seibert? Oder
grundsätzlich möchte ich wirklich dafür plädieren, dass wir nun einmal die Texte sozusagen erarbeiten lassen und dass wir uns dann, wenn die Texte vorliegen und die Sache entsprechend auch im Kabinett besprochen wird, dann dazu ausführlich äußern. Das ist eigentlich das übliche Verfahren. Ich kann Ihnen sagen, dass gestern über diese Frage Inhalte gesprochen wird und das gemeinsame Verständnis ist, dass es nicht um Bildungsinhalte, sondern um Bildungsinfrastruktur geht.
Gute, kurze Nachfrage nur dazu.
Bitte.
Also ist es dann auch auszuschließen, diese Äußerung, die jetzt eben aus den Landkreisen kommt, dass auch auf Inhalte Einfluss genommen werden könnte? Das ist, kann man das jetzt schon sagen?
Das gestrige gemeinsame Verständnis war, dass es um die Förderung von Bildungsinfrastruktur geht und so wird es sich auch in den Texten dann niederlegen.
Herr Bunker.
Ja, Herr Seibert, können Sie mir bitte sagen, was gestern zum Stichwort Unterhalt neu vereinbart wurde?
Nein, das kann ich Ihnen nicht sagen. Erstens sind die Gespräche der Bundeskanzlerin und der Minister mit den Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen vertraulich. Zweitens hat es eine Pressekonferenz gestern Abend gegeben. Und drittens haben wir Ihnen ja hier berichtet, dass es einige noch zu klärende Fragen gibt, dass man dafür eine Arbeitsgruppe eingesetzt hat und deren Arbeit möchte ich jetzt hier nicht vorgreifen.
Außer der Arbeitsgruppe gibt es nichts Neues zum Unterhalt. Ist das ein richtiges Fazit? Also die Arbeitsgruppe, die klären soll, dass man jetzt nicht mehr weiter weiß, aber man gründet eine Arbeitsgruppe.
Falsches Fazit. Ich glaube, wir haben jetzt genügend darüber gesprochen. Es gibt die grundsätzliche Einigung, dass man das, was man am 14. Oktober gemeinsam besprochen hat, nun auch tatsächlich umsetzen will. Es gibt noch zu klärende Fragen. Ich habe Ihnen gesagt, welche Gebiete die betreffen. Und die Arbeitsgruppe ist an der Arbeit, um möglichst bald eine Lösung zu finden.
Herr Leifert.
Herr Seibert, ich habe nur mal eine Frage wegen des Zeitplans. Sie hatten gesagt, dass die Bundesregierung plant, es nächste Woche beschließen zu können und auch, wenn ich Sie richtig verstanden habe, durch den Bundestag zu bringen. Gibt es, ist das ein politisches Ziel, es dieses Jahr noch abzuhaken und auch am Freitag eventuell gleich noch mit dem Bundesrat zu erledigen? Oder gibt es auch ein formales Ziel? Oder also, spricht irgendwas dagegen zu sagen, man könnte das auch im Januar beschließen?
Ich kann Ihnen jetzt hier über den parlamentarischen Verlauf, der logischerweise in der Hand des Bundestages liegt, nichts sagen. Ich kann Ihnen sagen, dass unser Ziel ist, die Gesetzentwürfe in der nächsten Woche im Bundeskabinett zu beschließen. Darauf wird hingearbeitet.
Herr Jung.
Herr Seibert, gegebenenfalls Herr Plate, könnten Sie noch erläutern, worauf man sich in Sachen Rückführung von abgelehnten Asylbewerbern geeinigt hat?
Ja, gerne.
Also ich kann auch jetzt nicht detailliert aus den vertraulichen Beratungen berichten, aber es hat zu dem Thema keinen formalen Beschluss gegeben. Die Arbeit an diesem Thema zwischen Bund und Ländern wird weitergehen.
Also eine nationale Koordinierungsstelle oder so weiter ist nur ein Gerücht.
Naja, zwischen es hat keinen formalen Beschluss gegeben und es ist nur ein Gerücht, gibt es natürlich immer noch ein ziemlich weites Feld. Also es hat keinen formalen Beschluss gegeben, das, bei der Aussage bleibt es. Dass es nur ein Gerücht ist, ist Ihre Wortwahl. Ich habe gesagt, die Arbeit wird weitergehen, auch zu der Frage, inwieweit es die Einrichtung einer zentralen Stelle geben könnte, die Bemühungen mit einer größeren Effektivität versehen kann.
Also auch da kann ich Ihnen sozusagen die gemeinsamen Überzeugungen gerne nennen. Es ist offensichtlich, dass Bund und Länder bei der Durchsetzung der Ausreisepflicht schon Verbesserungen erreicht haben. Die Zahl der Ausreisepflichtigen, die auch tatsächlich in ihre Herkunftsstaaten zurückkehren, wird in diesem Jahr 2016 deutlich höher sein als 2015 und erst recht als in den Vorjahren. Die Bundesregierung ist sich völlig einig mit den Bundesländern, dass es noch weitere Anstrengungen bedarf bei der Durchsetzung der Ausreisepflicht von Menschen, die hier in Deutschland kein Aufenthaltsrecht haben. Und nun ist man weiter miteinander im Gespräch, um gemeinsam Verbesserungen zu erreichen. Ich kann auch noch mal auf die Äußerungen aus der gestrigen Pressekonferenz und auch der Bundeskanzler und auch der beiden Ministerpräsidenten verweisen. Der Bund, das sagte Ministerpräsident Sellering, den ich hier ausnahmsweise zitieren will, wird noch mal einen Vorschlag vorlegen. Der wird dann im Einzelnen diskutiert werden.
So, gibt es weitere Fragen zu diesem Bund-Länder-Finanzgespräch, Verhandlungen gestriger Abend? Dann hat Herr Kirschner das Wort zu einem anderen Thema.
Ja, ich habe zwei Fragen an das Verkehrsministerium, die aber inhaltlich nicht zusammenhängen, Frau Friedrich. Einmal gibt es einen Bericht des Spiegel, demzufolge das Kraftfahrtbundesamt Berichte über mögliche oder über tatsächliche Abgasmanipulationen in Ihrem Hause, also mit Billigung Ihres Hauses, dass diese Berichte geschönt worden sein sollen zugunsten der Hersteller. Können Sie dazu etwas sagen?
Okay, dazu kann ich Folgendes sagen. Also das BMVI widerspricht der Berichterstattung von Spiegel Online, dpa und BR. Der Bericht ist falsch. Spiegel Online, dpa und BR beschreiben, dass beispielsweise die folgende kritische Passage aus dem Bericht der Untersuchungskommission gestrichen worden ist. Also ich kann hier einmal zitieren aus der Anfrage. Diese temperaturabhängige Emissionsminderungsstrategie erfüllt die Definition einer Abschalteinrichtung. Hinsichtlich der weiteren Auslegung des Temperaturbereichs für den Bauteilschutz und damit der Zuverlässigkeit bestehen Zweifel. Das war die Frage nach der Passage. Und ich würde nun aus dem Untersuchungsbericht zitieren. Da wird nämlich, da steht auf Seite 128 explizit, also Zitat, alle Hersteller der Gruppe 2 passen die Wirksamkeit ihres Emissionskontrollsystems an Fahr- und Umweltbedingungen an. Dieses entspricht einer Abschalteinrichtung gemäß der Definition in Artikel 3 der Verordnung Nummer 715 aus dem Jahr 2007. Bei einem Teil der Fahrzeugtypen bestehen seitens der Untersuchungskommission des BMVI allerdings Zweifel hinsichtlich der Zuverlässigkeit der verwendeten Abschalteinrichtung. Also Zitat Ende. Diesen die Ergebnisse der Untersuchungskommission hat der Minister am 22.04.2016 nochmal öffentlich vorgestellt. Da hat er sich in der Pressekonferenz dazu geäußert und auch in einer Pressemitteilung auch nochmal Bezug darauf genommen. Ich zitiere auch nochmal wie folgt. Bei einigen der untersuchten Fahrzeugtypen bestanden in der Untersuchungskommission Zweifel, ob die gewählten Thermofenster in vollem Umfang durch den Motorschutz gerechtfertigt sind. Die Untersuchungskommission hat die betreffenden Hersteller aufgefordert, Maßnahmen zu ergreifen, um das Thermofenster auf das tatsächlich notwendige Maß zu beschränken. Alle betroffenen deutschen Hersteller mit Typgenehmigung in Deutschland haben schriftlich erklärt, dass sie geeignete Optimierung durchführen werden. Ein Mitschnitt von dieser Konferenz, die Pressemitteilung und so weiter sind bei uns auf der Homepage und auch eine komplette Darstellung dieser Kritik beziehungsweise dessen, was ich gerade gesagt habe, mit den Aussagen aus der Untersuchungskommission finden Sie bei uns auch online.
Ja, den umfänglichen Vortrag muss ich erstmal sacken lassen. Ich habe dann aber noch eine andere Frage. Und zwar hat sich der Bundeswirtschaftsminister kürzlich dafür ausgesprochen, Planungsverfahren bei Straßen, Schienen und so weiter erheblich zu beschleunigen. Das geht ihm alles zu lange und, Zitat, kein Mensch versteht das. Nun ist in Ihrem Hause, glaube ich, eine Expertenkommission, die Ähnliches plant. Meine Frage, wird es noch in dieser Wahlperiode möglicherweise eine gemeinsame Initiative der Minister Dobrindt und Gabriel geben, um ähnlich wie nach der Deutschen Einheit das Verkehrswegeplanungsbeschleunigungsgesetz, das schneller auf den Weg zu bringen?
Also grundsätzlich Planungsbeschleunigung bei Bundesfernstraßen, Autobahnen und Brücken gibt es ja bereits. Ein anderer Teil wird jetzt noch erarbeitet, das ist richtig. Und die Liste, also in dem im Bundesfernstraßengesetz, im siebten Bundesfernstraßengesetz muss ich ganz genau sein, ist auch eine Liste drin, beziehungsweise im sechsten Bundesfernstraßengesetz, da muss ich mich gerade korrigieren, im sechsten Bundesfernstraßengesetz ist eine Liste drin mit Projekten, die eben eine Planungsbeschleunigung erfahren. Und diese Liste wird jetzt überarbeitet, beziehungsweise befindet sich in der Abstimmung.
Das heißt also, zu Ende gedacht, dass es durchaus diese gemeinsame Initiative noch geben kann, wenn Sie schon mit den Vorarbeiten soweit gediehen sind.
Also wie gesagt, also die Planungsbeschleunigung an sich gibt es ja bereits. Ein anderer Teil wird erarbeitet und die Fachkommission, die Sie erwähnt haben, die wird auch nächstes Jahr Ergebnisse vortragen.
Danke.
So, Herr Jung, war das zu diesem Thema?
Frau Friedrich, nochmal
zu einem der beiden Themen?
Zum ersten Thema vom Kollegen. Es geht ja darum, in den Entwürfen zum Untersuchungsausschuss oder zum Untersuchungsbericht gab es in Texten zu 14 Pkw-Modellen Zweifel an der Zulässigkeit der Abschaltung der Abgasreinigung, die da formuliert wurden. Die sind ja rausgekommen. Können Sie erläutern, wie das geschehen ist?
Noch einmal zu, das habe ich jetzt akustisch wirklich nicht verstanden, was dabei herausgekommen ist im Untersuchungsbericht?
Die Zweifel an der Zulässigkeit der Abschaltung der Abgasreinigung in Texten zu 14 Pkw-Modellen in diesem Untersuchungsbericht. Das ist ja die entscheidende Frage. Wie sind diese Zweifel verschwunden?
Also es ist ja grundsätzlich so, also Sie beziehen sich, denke ich, auf die Vorversionen, die von Spiegel in der, beziehungsweise von Spiegel, dpa und BR genannt werden, also auch in dem Artikel, der heute erschienen ist. Der Bericht basiert ja, also der Bericht der Untersuchungskommission ist ja entstanden durch die Zulieferung einzelner Elemente, vieler einzelner Elemente. Und in vielen Einzelsitzungen hat die Untersuchungskommission beraten, darüber beraten, beziehungsweise auch den Untersuchungsbericht erstellt. Und dabei bei diesen Beratungen hat sie sich auch mit technischen und juristischen Einzelheiten eben auseinandergesetzt. Das heißt, die Entstehung dieses Berichtes ist ein gesamter Prozess gewesen. Und das Ergebnis finden Sie ja bei uns online.
Das heißt, die Zweifel wurden ausgeräumt während der Beratung?
Ich habe ja gerade noch mal die Passage aus dem Untersuchungsbericht vorgelesen. Dort steht auf Seite 128, können Sie auch gerne online nachlesen. Bei einem Teil der Fahrzeugtypen bestehen seitens der Untersuchungskommission des BMVI allerdings Zweifel hinsichtlich der Zulässigkeit der verwendeten Abschalteinrichtung.
Ich habe jetzt noch, gibt zu diesem Thema noch weitere Fragen? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Ich habe jetzt noch auf der Liste Herrn Papas, Frau Müller-Thum und Herrn Heller. Und Herr Seibert wollte uns noch die Termine vortragen, die wir vielleicht auch noch die ein oder andere Frage provozieren.
Ja, das wollte ich gerne.
Wollen Sie das jetzt machen?
Ich würde das jetzt mal machen.
Dann machen Sie das jetzt.
Oh, danke. Es geht am Montag los. Da wird die Bundeskanzlerin um 12 Uhr den kroatischen Ministerpräsidenten Andrej Plenković im Kanzleramt empfangen mit militärischen Ehren. Es gibt ein gemeinsames Mittagessen. Und dann um 13.30 Uhr oder gegen 13.30 Uhr eine gemeinsame Pressebegegnung. Am Dienstag ist Staatspräsident François Hollande im Kanzleramt zu Gast. Er trifft gegen 11.30 Uhr ein. Dann gibt es ein gemeinsames Mittagessen. Nach der Ankunft des Präsidenten im Kanzleramt werden beide, der Präsident und die Bundeskanzlerin, je eine kurze Erklärung vor der Presse abgeben. Dann fahren Sie gemeinsam, nehmen Sie gemeinsam im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie oder im Konferenzzentrum des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie an der deutsch-französischen Digitalkonferenz teil. Das beginnt um 13 Uhr. Das ist eine Konferenz, die die Fortsetzung der ersten deutsch-französischen Digitalkonferenz ist, die im Jahre 2015 im Herbst in Paris stattgefunden hat. Organisiert wird sie von Bundeswirtschaftsminister Gabriel und seinem französischen Amtskollegen Michel Sapin, hochrangige Vertreter aus Wirtschaft und Politik neben Teil. Die Bundeskanzlerin wird nach einer gemeinsamen Besichtigung ausgewählter Exponate gegen 13.45 Uhr eine Rede halten. Am Mittwoch dann, wie üblich, um 9.30 Uhr wieder das Kabinett unter Leitung der Kanzlerin. Und am Mittwoch ab 14 Uhr wird sie dann, wie auch in den vergangenen Jahren schon, zu einem, wenn man so will, adventlichen, vorweihnachtlichen Gespräch zusammenkommen mit Angehörigen von Polizisten und Polizistinnen, von Soldaten und Soldatinnen, die derzeit im Auslandseinsatz sind. Das ist eine Würdigung, die die Bundeskanzlerin damit vornimmt für das Engagement dieser Männer und Frauen, sowohl im Polizeidienst als auch bei der Bundeswehr, die für uns alle bei internationalen Einsätzen ihren Dienst tun, eine Geste des Dankes, der Verbundenheit mit den Angehörigen, die ja gerade jetzt in der Weihnachtszeit auch in vielen Fällen eben über die Feiertage auf ihre Familienangehörigen verzichten müssen. Ebenso an diesem Empfang nehmen teil die Verteidigungsministerin, der Innenminister und General Wieker, der Generalinspekteur der Bundeswehr. Im Anschluss wird die Bundeskanzlerin dann an der Sitzung des EU-Ausschusses des Bundestages teilnehmen, und zwar auf Einladung des Vorsitzenden MdB Kriechbaum. Diese Sitzung ist nicht öffentlich. Die Bundeskanzlerin wird sich mit den Abgeordneten zu den aktuellen europapolitischen Themen austauschen und sie wird über den bevorstehenden Europäischen Rat in Brüssel berichten. Und dieser besagte Rat ist am Donnerstag dann, den 15. Dezember, und er ist diesmal eintägig. Er beginnt früher, schon so gegen Mittag, und soll dann auch am Donnerstagabend zu Ende sein. Im Anschluss an den Rat der 28, den Europäischen Rat, findet dann ein informelles Abendessen von 27 Staats- und Regierungschefs, also ohne Großbritannien, statt, natürlich zusammen mit dem Präsidenten der Kommission und dem Präsidenten des Europäischen Rates. Einige Stichworte, was im Mittelpunkt der Beratungen steht: Sicherheit und Verteidigung, Migration, Wirtschafts- und Beschäftigungsthemen und aktuelle außenpolitische Entwicklungen. Wir werden Ihnen zu all dem, wie üblich, ein Briefing anbieten mit dem europapolitischen Berater Herrn Corsepius, hier an dieser Stelle kommenden Mittwoch um 14 Uhr. Das wäre es erstmal.
Vielen Dank, Herr Seibert. Gibt es zu den Terminen Fragen? Herr Heller.
Zum Europäischen Rat. Ich hätte gerne gewusst, ob die Kanzlerin vorhat, am Rande des Europäischen Rates auch, wie ihr von aus den Reihen des Koalitionspartners nahegelegt wird, das Thema Finanztransaktionssteuer anzusprechen, um doch noch zu sichern, dass das in absehbarer Zeit das Licht des Lebens erblickt.
Also ich habe hier jetzt mal die Themen genannt, die der einladende Ratspräsident auch auf die Tagesordnung gesetzt hat. Es ist bei europäischen Räten immer möglich, dass auch andere Themen angesprochen werden, und ich kann dem jetzt nicht vorgreifen. Es ist natürlich ein Thema, das bei den Finanzministern sehr intensiv bearbeitet wird.
Ja, die schaffen es ja nicht.
Moment. In dem Treffen Eurogruppe ECOFIN am Montag und Dienstag einen Bericht der Präsidentschaft über den aktuellen Stand gegeben. Es ist allerdings noch so, dass das ein, das wissen Sie auch, Herr Heller, ein extrem komplexes Thema ist, in dem noch viele technische Fragen zu klären sind, unter anderem die Auswirkungen auf die Realwirtschaft und die Altersvorsorge. Und wir sind auch noch nicht so weit, dass die Kommission einen Rechtstext vorgelegt hätte, so dass wir da einfach auf der technischen Ebene noch nicht in dem Stadium sind, dass da irgendetwas beschlussfähig wäre.
Gibt's dazu noch weitere Fragen? Gibt es noch Fragen zu anderen Terminen, die hier vorgetragen, die Herr Seibert vorgetragen hat? Dann hat Herr Pappas das Wort.
Ja, eine Frage ans Finanzministerium. Der griechische Premier hat gestern Abend eine Reihe von Maßnahmen angekündigt in Höhe von über 600 Millionen Euro. Da geht es um Rentenzuschüsse über Mehrwertsteuer, über Neueinstellungen. Und die Frage ist, ob diese Maßnahmen vom Programm gedeckt sind.
Ich habe darüber auch gelesen. Bei der Eurogruppe jetzt Anfang der Woche haben weder Griechenland noch die Institutionen davon berichtet. Die Institutionen müssen sich jetzt diese Maßnahmen im Rahmen der laufenden Programmüberprüfung anschauen und die dann bewerten.
Nochmal, um richtig zu verstehen, bei der Eurogruppe-Sitzung am Montag wurde darüber berichtet?
Nein, ich habe gesagt, wurde darüber nicht berichtet.
Ach, nicht berichtet.
Ja.
Und auch keine Diskussion gab es darüber.
Nein, das war kein Thema.
Aus griechischer Seite wurde keine Initiative, um die Eurogruppe darüber zu informieren.
Mir ist das nicht bekannt.
Okay. Weitere Fragen zu Griechenland sehe ich nicht. Dann hat Frau Müller-Thum das Wort.
Herr Seibert, ich wollte Sie fragen, ob es schon eine Reaktion gibt der Bundesregierung auf den Tod von Hildegard Hambrücher.
Ja, die Bundeskanzlerin hat dazu wir haben eine Pressemitteilung im Namen der Bundeskanzlerin herausgegeben. Wenn Sie mir eine Sekunde geben, kann ich sie gerne noch mal hier auch vortragen. Die Bundeskanzlerin schreibt darin, Deutschland verliert mit Hildegard Hambrücher eine herausragende Demokratin und eine der letzten politischen Akteurinnen, die unsere Demokratie nach dem Zweiten Weltkrieg mit aufgebaut haben. Sie war über viele Jahrzehnte hinweg eine der profiliertesten Stimmen und ein Vorbild des politischen Liberalismus in Deutschland. Mit ihrem unermüdlichen und wortgewaltigen Einsatz für unsere freiheitliche Demokratie hat sich Hildegard Hambrücher höchsten Respekt über Parteigrenzen hinweg erworben. Freiheit war für sie, die Krieg und Gewaltherrschaft noch selbst erlebt hat, Privileg, aber auch Verpflichtung. Demokratie als Lebensform hieß für Hildegard Hambrücher, sich ein Leben lang jeder Form von Ideologie, Extremismus und Antisemitismus entgegenzustellen. Unsere Gedanken sind heute bei ihren Angehörigen und ihren Freunden. Soweit die Bundeskanzlerin zum Tode von Hildegard Hambrücher. Es ist, wie gesagt, auch als Pressemitteilung vor einigen Minuten herausgegangen.
Dazu ist, glaube ich, jetzt auch alles gesagt und Herr Heller hat das Wort zu einem anderen Thema.
Ich würde gerne das Wirtschaftsministerium fragen. Der Übernahmekomplex Ahlstrom ist nach dem Rückzug des Investors erst einmal zu Ende. Der Ahlstrom-Chef hat heute geäußert, er hat von Signalen gesprochen, vom Bund- und Landesebene dem Unternehmen zu helfen. Meine Frage A, ist die Bundesregierung grundsätzlich bereit, das Technologieunternehmen Ahlstrom mit seinen Arbeitsplätzen in irgendeiner Weise zu unterstützen? Werden da möglicherweise auch schon Gespräche geführt? Und eine zweite Frage in diesem Komplex, ist das Bundeswirtschaftsministerium in irgendeiner Weise mit einem weiteren deutsch-chinesischen Übernahmefall, der sich um ein Unternehmen namens Siltronic bewegt, befasst? Gibt es da irgendwelche Prüfungen?
Also wie Sie richtig sagen, hat der Bieter sein Angebot zur Übernahme von Ahlstrom zurückgezogen und damit ist für das Bundeswirtschaftsministerium die Prüfung der Erteilung einer Unbedenklichkeitsbescheinigung erledigt. Das heißt, der Fall ist damit abgeschlossen. Zu Ihrer weitergehenden Frage. Es ist natürlich grundsätzlich Aufgabe des Unternehmens, die Unternehmensstrategie und auch die zukunftsträchtige Ausrichtung des Unternehmens selbst zu entscheiden. Das ist keine Sache des Bundeswirtschaftsministeriums. Ganz generell kann ich Ihnen sagen, dass dem Minister die Sicherung von Arbeitsplätzen natürlich immer ein Anliegen ist. Und er hat, glaube ich, in verschiedenen Fällen, zuletzt bei der Frage Edeka, gezeigt, dass mit kluger Politik in Einzelfällen man auch die Möglichkeit hat, dazu was zu bewegen. Aber das sind immer Einzelfallentscheidungen. Da gibt es keinen Bezug, den Sie an der Stelle jetzt konkret ziehen könnten zum Fall Ahlstrom. Und genau an der Stelle möchte ich jetzt auch explizit keine Spekulationen über mögliche Programme oder Ähnliches hier anheizen. Es gibt Förderprogramme, das ist auch eine sehr allgemeine Einschätzung dazu, gerade im Bereich Forschung und Entwicklung, das ist völlig klar. Und wenn ein Unternehmen die allgemeinen Förderbedingungen erfüllt, dann kann es sich natürlich um Förderung bewerben. Aber auch hier gilt, das sind völlig allgemeine Aussagen zu den Möglichkeiten, die es gibt, Unternehmen auch zu unterstützen. Eine konkrete Verbindung zu Ahlstrom oder Spekulationen darüber, was mit Ahlstrom jetzt hier geschehen könnte, würde ich damit nicht verbunden wissen wollen.
Und Siltronic ist Ihnen ein Begriff?
Ich habe Meldungen darüber gelesen. Und vielleicht einmal kurz zum Verständnis darüber, wie diese Prüfungen vonstatten gehen und auch allgemein Prüfungen stattfinden. Das Bundeswirtschaftsministerium prüft in sehr, sehr vielen Fällen und zieht da immer Informationen heran aus ganz unterschiedlichen Quellen. Das sind die Botschaften vor Ort, das ist die BaFin, das kann das Kartellamt sein, das können Medienberichterstattungen sein. Und in den meisten Fällen kommt es dann nicht zu formalen Verwaltungsakten im Sinne von einer AWG-Prüfung. Deswegen kann ich, und diese internen Prüfungen, die da vielfach stattfinden, das ist Regierungshandeln im Einzelnen, was wir nicht jedes Mal kommentieren können. Und insofern kann ich auch hier jetzt nicht kommentieren, in welcher Form Informationen über diesen Vorgang im Bundeswirtschaftsministerium vorliegen oder geprüft wurden. Konkreteres dazu ist mir nicht bekannt.
Darf ich noch mal nachfragen zur ersten Frage? Ich hatte gefragt, gibt es irgendwelche konkreten Gespräche? Und ich hatte den Vorstandsvorsitzenden benannt, der von Signalen gesprochen hat, die sein Unternehmen schon erhalten hat. Gibt es solche Gespräche? Gab es Signale vom Wirtschaftsministerium, dass man Eichström hilft?
Sind mir keine konkreten Punkte dazu bekannt.
Zu Eichström gibt es, glaube ich, keine weiteren Fragen. Dann hat Herr Jung das Wort zu einem anderen Thema.
Ich wollte mal zu Rammstein kommen, habe da noch mal ein paar aktuelle Fragen, sowie Verständnisfragen. Frau Schäble, hat Herr Steinmeier diese Woche mit Herrn Kerry über Rammstein und den US-Drohnenkrieg gesprochen? Wenn ja, was ist da rausgekommen? Und Herr Seibert, überdenkt die Bundesregierung ihre Haltung zu Rammstein und der Relaisstation, jetzt wo Donald Trump die Macht der Drohnen übernimmt von Herrn Obama und dadurch vielleicht noch schlimmere Sachen anstellen kann?
Der Minister hat in der Tat Außenminister Kerry getroffen. Sie haben über viele Themen gesprochen. Ob das Thema Drohnen, Rammstein eine Rolle gespielt hat, kann ich Ihnen nicht sagen.
Zu diesem Thema ist ja in den vergangenen Regierungspressekonferenzen sehr ausführlich berichtet worden vom Auswärtigen Amt. Und dem habe ich heute nichts hinzuzufügen. Und Spekulationen über die politische Inhalte der noch beginnenden Amtszeit des Präsidenten Trump kann ich hier nicht anstellen.
Frau Schäble, Sie wollen uns ja nicht nennen, was diese konkret am Völkerrecht orientierten Regeln sind, die die Amerikaner Ihnen bezüglich der Drohnenangriffe genannt haben. Warum wollen Sie der Öffentlichkeit diese Regeln nicht nennen?
Ich habe dem, was ich am Freitag und dann nochmal, ich glaube, es war am Mittwoch, ich kann mich nicht mehr richtig erinnern, aber auf jeden Fall habe ich dem nichts mehr hinzuzufügen. Wir haben alles gesagt, was wir zu dem Thema sagen möchten.
Gibt es sonst noch jemand, der noch was zu Rammstein wissen möchte? Dann noch eine letzte Frage zu Rammstein.
Frau Schäble, wer prüft im Auswärtigen Amt, ob die Zusicherungen der Amerikaner stimmen und wie viele Menschen im Auswärtigen Amt befassen sich aktuell mit Rammstein?
Eigentlich haben Sie mir die Frage auch letztes Mal schon gestellt, doch oder ähnlich. Ich habe Ihnen gesagt, dass wir mit den Amerikanern auf verschiedenen Ebenen dazu im Gespräch sind, dass da noch eine Reihe Fragen offen waren, worüber wir mit den Amerikanern sprechen, dass die Amerikaner die Zusicherung gemacht haben und dass wir davon ausgehen und hoffen, dass sich die Amerikaner an diese Zusicherung halten.
Herr Leifert mit einem anderen Thema.
Der Präsident des Verfassungsschutzes hat zunehmend aggressive Cyberspionage festgestellt und fürchtet Einflussnahme auf den Bundestagswahlkampf 2017. Herr Seibert, was unternimmt die Bundesregierung, um einen solchen Einfluss zu minimieren?
Auch dieses Thema hatten wir jetzt hier mehrfach. Wir haben über Gegenmaßnahmen der Bundesregierung berichtet. Das Wichtigste ist sicherlich erst einmal Aufklärung der Bevölkerung, ein Bewusstsein schaffen für mögliche desinformierende Inhalte oder auch für die Bedeutung, die leider Cyberangriffe, hybride Auseinandersetzungen heutzutage haben. Wir müssen lernen, damit umzugehen, hat die Bundeskanzlerin gesagt. Und die Bundesregierung hat dieses Thema der Cybersicherheit ja in dieser Legislaturperiode sehr ins Zentrum ihres Handelns gestellt. Darüber haben wir berichtet, über die Cybersicherheitsstrategie, über das IT-Sicherheitsgesetz, über das Cyberabwehrzentrum, die digitale Agenda, wo das IT-Sicherheitsgesetz ja ein ganz zentraler Baustein ist. Ich sehe jetzt keinen Anlass, das heute noch mal zu wiederholen.
Gestatten Sie mir vielleicht noch eine letzte Frage dazu. Haben Sie denn Belege für eine Einflussnahme von russischer Seite?
Ich möchte jetzt nicht weiter kommentieren, was der Präsident des Bundesverfassungsschutzes, des Bundesamtes für Verfassungsschutz gesagt hat. Wenn wir über Cyberangriffe sprechen, dann kennen wir ja Beispiele. Wir haben ja jüngste Beispiele gehabt auf die IT-Systeme des Deutschen Bundestages, auf im Bundestag vertretene Parteien. Angreifer nehmen gezielt Einrichtungen unserer demokratischen Willensbildung ins Visier. Und das stellt schon eine neue Qualität der Bedrohung dar. Und wenn so etwas Erfolg hätte, dann bestünde natürlich auch eine langfristige Gefahr für unsere freiheitliche Gesellschaft. Dessen müssen wir uns bewusst sein. Und deswegen ist Cybersicherheit ein extrem wichtiges Thema unserer Zeit. Die Bundesregierung hat es als solches erkannt und handelt entsprechend. Ich werde jetzt hier nicht im einzelnen Fall, weil mir diese Erkenntnisse nicht vorliegen, konkrete Spuren zu konkreten Ländern zurückverfolgen können. Aber natürlich wissen wir, dass, und das ist ein Faktum, dass der russische Generalstabschef Gerasimov, jedenfalls war er 2013 der Generalstabschef, einen großen Vortrag über nichtlineare Kriegsführung gehalten hat. Und die NATO nennt das dann hybride Kriegsführung. Da sind natürlich genau solche Beispiele genannt. Das heißt aber jetzt nicht, dass ich hier Erkenntnisse hätte, konkrete Angriffe auf einen konkreten Staat zurückzuführen. Das liegt mir nicht vor.
Herr Dr. Platte.
Ja, vielleicht nur ganz kurz als kleine sozusagen Unterstützung, um zu strukturieren, wie Sie mit dem Thema umgehen können. Also es gibt natürlich immer drei Komponenten, was man dagegen machen kann. Ja, einmal sozusagen technisch. Dazu habe ich diese Woche noch relativ ausführlich berichtet, insbesondere was die Vorkehrungen in Sachen Bundestagswahl konkret angeht. Das können Sie sozusagen gerne nachlesen. Zum Zweiten gibt es die Sensibilisierungskomponente, dass wir daran arbeiten, nicht zuletzt auch hier in der Regierungspressekonferenz, aber weiter darüber hinaus brauche ich, glaube ich, gar nicht weiter zu erwähnen. Und die dritte Komponente ist die nachrichtendienstliche Komponente. Zu dem Technischen hatte ich schon gesagt, Nachweise sozusagen aus diesem technischen Bereich über Einflussnahmeversuche konkreter Art kann ich nicht berichten auf Bundestagswahl-Infrastrukturen. Und dass wir über nachrichtendienstliche Arbeit und ihre Ergebnisse hier nicht öffentlich im Detail berichten, ist natürlich auch nichts Neues, aber das vielleicht nur noch mal als Hinweis.
Ich habe jetzt zu anderen Themen noch auf meiner Liste Frau Müller-Thum, Herrn Heller und noch mal Herrn Jung. Würde, wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann die Frageliste für heute mit Blick auf die Uhr auch schließen. Und Herr Jung möchte jetzt noch etwas zu diesem Thema wissen.
Ja, zur Einmischung. Vor zwei Jahren haben wir von Edward Snowden gelernt in seinen Dokumenten, dass die angloamerikanischen Geheimdienste, GCHQ und NSA, sogenannte SIGDEF-Einsatzgruppen einsetzen, deren Zielsetzung die Zerstörung von Reputation und die Sabotage der öffentlichen Meinung ist. Das sind Fakten. Nimmt die Bundesregierung diese Entwicklungen wahr und wie bewerten Sie das bezüglich des Wahlkampfes?
Bei den Gefahren, die ich gerade beschrieben habe, ist die Bundesregierung keineswegs sozusagen nur auf ein Land oder eine Himmelsrichtung orientiert, sondern sie nimmt diese Gefahr ernst, wo immer sie herkäme, ohne dass ich jetzt diese Behauptungen, die Sie machen und die Sie als Fakten bezeichnen, kommentieren werde.
Dann hat Frau Müller-Thum das Wort.
Ja, ich habe eine Frage an die Ministerien von Sportminister de Maizière und Anti-Doping-Minister Maas. Die WADA hat in London den zweiten McLaren-Bericht vorgestellt. Da ist die Rede von 1000 russischen Athleten, die dabei gewesen sein sollen bei dieser institutionellen Dopingverschwörung. 12 Medaillengewinner in Sotschi, der Dopingproben manipuliert wurden. Gibt es da von Ihnen schon Reaktionen?
Ich bitte um Nachsicht, aber soweit ich weiß, war die Vorstellung des Berichtes nach dem Zeitpunkt des Anfangs dieser Regierungspressekonferenz. Deswegen bitte ich um Nachsicht. Also ohne auch nur ansatzweise davon Kenntnis nehmen zu können, möchte ich es nicht kommentieren.
Er hat 45 Minuten vorher angefangen. Aber die Frage, Sie hatten den Bericht vorher nicht vorliegen?
Nein, vorher hatte ich den Bericht nicht vorliegen.
Ich will Ihnen nur die Möglichkeit geben.
Ja, das Gleiche gilt auch für mich.
Dann habe ich noch Herrn Heller zu einem anderen Thema.
Frau Wurt-Diesenhausen, vielleicht auch Herr Seibert. Minister Schäuble hat sich gerade erst kürzlich dafür ausgesprochen, möglichst bald aus der lockeren Geldpolitik auszusteigen, dabei aber vorsichtig vorzugehen. Wir haben gestern Entscheidungen der Europäischen Zentralbank gehabt. Wie interpretieren Sie das? Ist das in die Richtung dessen, was der Minister fordert, oder ist es das Gegenteil?
Herr Heller, auch mit Verweis auf unsere Zurückhaltung in diesem Raum, die Sie ja schon kennen. Ich werde jetzt nicht einsteigen in konkrete Bewertungen von EZB-Entscheidungen. Das gebietet der Respekt vor der Unabhängigkeit dieser Institution.
Ja, ich will das genauso halten. Sie wissen, wie wichtig uns die Unabhängigkeit der EZB ist und dass wir deswegen aus Prinzip Ihre Maßnahmen nicht kommentieren. Und so will ich es auch heute halten, ebenso wie die Sprecherin des Finanzministers. Unabhängig davon bleibt die Bundesregierung bei ihrer Überzeugung, dass der Weg zu nachhaltigem Wachstum und Beschäftigung der Weg über Strukturreformen ist. Und es ist daher wichtig, und darauf weist ja auch Herr Draghi immer wieder hin, dass Chancen zur Reformpolitik ergriffen werden, dass die Reformpolitik fortgesetzt wird.
Dann Herr Jung mit einem anderen Thema.
Liebe Hörer, hier sind Thilo
und Tyler.
Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung.
Hier gibt's keine Werbung, höchstens für uns selbst.
Aber wie ihr uns unterstützen könnt
oder sogar Produzenten werdet,
erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung.
Und jetzt geht's weiter.
Einfach nur die Frage, die ich am Mittwoch gestellt habe, wo es eine Nachreichung, wo Nachreichung versprochen wurde, Frau Schäbli, warum sich die Bundesregierung bei der UN-Abstimmung zur Resolution zu Uranmunition enthalten hat. 146 Staaten haben dafür gestimmt. Deutschland gehört zu den wenigen Staaten, die sich da nicht dran, also bei der Zustimmung beteiligt haben. Es ging darum, warum.
Die Frage haben Sie am Freitag gestellt?
Am Mittwoch.
Am Mittwoch gestellt. Okay, nee, ich hab hierzu keine Informationen. Dann würde ich sie einfach nachliefern.
Ja, hoffentlich diesmal.
Gut. Damit sind wir am Ende dieser Pressekonferenz. Ich danke unseren Gästen für ihr Kommen, den Kollegen für die Fragen und schließe die Pressekonferenz.
Vielen Dank.